Willkommen bei Allmächt, Bamberger Gespräche über Gott und die Welt.
In dieser Staffel unseres Podcasts geht's um endlich Leben, im Angesicht des Todes Leben gestalten. Und gemeinsam mit inspirierenden Gästen gehen wir diesem Thema auf den Grund.
Am Mikro sind für euch Lilly Reibenspieß
und Claudia Allraum.
Allmächt, Claudia. Ich werde fast 96 Jahre alt.
96 Jahre alt und das weißt du jetzt schon, ja?
Ja, ich war neulich auf der Internetseite Wie alt werde ich? Kennst du die?
Nee, da habe ich noch nie von gehört.
Dort kannst du dir berechnen lassen, wie alt du voraussichtlich wirst. Du gibst einfach dein Alter ein, deine Lebensweise und wo du wohnst und zack, berechnet er dir dein Alter.
Das ist ja irre, okay. Also ich weiß nicht, wie alt ich werde und ich glaube ehrlich gesagt, ich will das auch überhaupt nicht wissen. Aber das ist natürlich auch in gewisser Weise nicht selbstverständlich, dass man das so wegschiebt und sich nicht damit befassen möchte, wann man stirbt. Es gibt ja auch Menschen, die wissen ziemlich genau, dass sie bald oder demnächst sterben werden. Zum Beispiel schwerstkranke Menschen.
Ja, richtig. Und damit wären wir auch schon fast beim Thema unserer heutigen Folge. Die Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen in einem Hospiz. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ein Hospiz überhaupt ist.
Ja, am besten sagen wir gleich mal ein paar Worte dazu, oder?
Ja. In unserem heutigen Podcast reden wir über Hospize und die Arbeit von einem Hospizverein. In einem Hospiz leben Menschen, die schwerstkrank sind und bald sterben werden. Sie verbringen hier die letzten Monate und Wochen ihres Lebens.
In Bamberg und auch an anderen Orten gibt es solche Hospizvereine und sie unterstützen die Arbeit im Hospiz. In diesen Vereinen sind Menschen ehrenamtlich engagiert, die Sterbende und Schwerstkranke auf ihrem letzten Weg begleiten.
Ja, und der Hospizverein kümmert sich auch um die Menschen, die trauern. Zum Beispiel, wenn ein enger Angehöriger stirbt oder bald sterben wird.
Für unsere heutige Folge haben wir uns deshalb einen Experten für die Hospizarbeit eingeladen. Konrad Göller engagiert sich seit 35 Jahren ehrenamtlich in der Hospizarbeit in Bamberg und auch überregional. Dafür hat er 2021 sogar den Bayerischen Verdienstorden verliehen bekommen. Lieber Herr Göller, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind, beziehungsweise dass wir bei Ihnen hier in den Räumen des Hospizvereins zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen.
Sie auch.
Herr Göller, Sie haben sich jetzt jahrzehntelang mit dem Thema Sterben beschäftigt. Wie sieht denn für Sie gutes Sterben aus?
Schwierige Frage. Also als Wunsch oder als Angst hat es eigentlich jeder Mensch, wie es sein wird. Und niemand weiß es, weil nicht sicherer ist, dass wir sterben, aber wann und wie ist die offene Frage. Und heutige Menschen neigen dazu, weil wir alles im Griff haben möchten, das Leben, das eigene Leben, selbstbestimmt und so weiter, eher sozusagen dasselbe auch noch zu regeln. Meine Position dazu ist, dass ich eigentlich dem Leben, auf das Leben und die Menschen vertraue. Und das heißt eigentlich, dass ich auch keine Angst davor habe, mir helfen zu lassen, wenn das Leben zu Ende geht, weil das ist wie der Lebensanfang, ist das Lebensende, sind wir Menschen als Lebewesen sozusagen hilfsbedürftig. Wir brauchen da Unterstützung und ein bisschen so wie bei der Geburt es ist, ich habe vor kurzem mit meiner Friseurin darüber gesprochen, die Zwillinge erwartet. Und ich habe da erfahren können, dass sie wirklich guter Hoffnung ist, dass sie ganz viel sich darauf freut, obwohl es noch ganz frisch ist und schon sich auskennt, was das Besondere an Zwillingen ist und so. Und das fand ich riesig. Und so ähnlich wünsche ich mir das eigentlich auch fürs Lebensende. Es ist eine Kunst zu leben, die wir lernen müssen. Und so müssen wir auch sterben lernen. Und das ist sozusagen unser Hauptanliegen auch in der Hospizbewegung. Mhm.
Ja, Sie haben jetzt über 30 Jahre lang den Bamberger Hospizverein geleitet. Vielleicht können Sie uns einfach kurz sagen, was das Besondere an Ihrem Hospizverein ist und was der Verein überhaupt so macht.
Also zunächst mal ist es eine gute Idee, die in unserer Zielsetzung ist, die zurückgeht auf die Entstehung dieser Bürgerbewegung, die ausgelöst wurde durch Cécile Saunders, die Ärztin war, Sozialarbeiterin, Pflegekraft und die wirklich im Gegensatz zu der klassischen Klinik in den 60er Jahren in England gesagt hat, dass das Sterben mehr verlangt als nur körperliche, medizinische Sorge, sondern dass der Mensch als ganzer Mensch eigentlich seine Würde behalten muss und dass da dazu auch das die psychosoziale Unterstützung und Begleitung gehört. Und das ist sozusagen der Kerngedanke. Die Hospizidee heißt gute Pflege, gute medizinische Betreuung und auch menschliche Anteilnahme, die dem Menschen in seiner Situation körperlich, psychisch, sozial gerecht wird. Also, dass er als ganzer Mensch nicht aus dem Blick verliert. Denn man stirbt nicht. Man stirbt vielleicht an einer Krankheit, aber das Sterben ist keine Krankheit, sondern ist Teil unseres Lebens.
Mhm, ja. Das heißt, der Hospizverein und die Arbeit des Hospizvereins konzentriert sich dann stark auf diese Komponente, die nach dem medizinischen, nach der reinen körperlichen Pflege kommt.
Genau, beziehungsweise ergänzend, gleichzeitig, wenn ein schwerstkranker Sterbender nicht 24 Stunden stirbt, sondern 24 Stunden lebt, dann hat er Ängste, Wünsche, Bedürfnisse anderer Art. Man kann sagen, wenn Schwerstkranke gefragt werden, es zeigen auch Untersuchungen, was ihnen das Wichtigste ist, dann ist es natürlich, oder wie ihre Lebensqualität am meisten unterstützt, dann ist es natürlich das Thema Krankheit wichtig. Aber noch wichtiger ist, selbst bei Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, ist es, dass es die Familie zum Beispiel, das heißt menschliche Beziehungen, aus denen Menschen leben, die ihnen vielleicht auch das Vertrauen in das Leben erhält eigentlich bis zum Schluss.
Ja. Herr Göller, uns interessiert, wie Sie eigentlich zur Hospizarbeit kamen. Das ist jetzt kein alltägliches Hobby oder Freizeitbeschäftigung wie Segeln oder Golf spielen. Ja. Gab es da für Sie irgendein Schlüsselerlebnis?
Ja, ich bin ja Theologe geworden. Und als ich in Berührung kam mit der Hospizbewegung, das war ein Film, noch 16 Tage von Pater Iblacher, ein Jesuiten, der über die sogenannten Sterbekliniken in London einen Film gedreht hat. Und das hat mich fasziniert und umgehauen. Und ich habe mich erinnert, meine ersten Erfahrungen mit Sterbenden war mein Großvater im Zimmer nebenan, wo ich mit meinem Bruder zusammen den letzten Lebensaushauch sozusagen gehört habe. Und wir waren ganz still und andächtig und haben das wahrgenommen, haben uns natürlich nicht hingetraut. Oder die zweite wichtige Erfahrung, als Studenten sind wir sozusagen an einem Nachmittag irgendwo in Brotzeit machen, fahren gegangen und ist auf der Straße ein junger Mann mit Motorrad auf der Straße in einen Traktor hineingefahren und vor unseren Augen verstorben in seinem Blut. Und ich stand in beiden Situationen irgendwie da und habe das wahrgenommen und habe eigentlich nur es wahrgenommen. Und da habe ich gemerkt, es geht darum eigentlich, dass wir bei Sterbenden wirklich Anteil nehmen, das heißt dahin gehen, nicht weggehen oder bloß zuschauen, hilflos dastehen, sondern dass es da Möglichkeiten gibt. Also bei dem Motorradfahrer, bei dem jungen Mann, war ungefähr 16 Jahre alt mit seinem Moped, dass man da hingeht und einfach dran ist und nicht hilflos dasteht.
Also dass man...
Das waren Auslöser für mich.
Ja.
Und dann habe ich zur Hospizbewegung gefunden über die Frau Tenzer-Labisch, die hier unseren Hospizverein ins Leben gerufen hat, auch aus der Erfahrung als Pflegekraft, wo man Sterbende abgeschoben hat in die sozusagen ins Bad oder so etwas. Und mit der bin ich in Berührung gekommen über eine Fortbildung, über so psychosoziale Fortbildung. Und da haben wir über das Sterben geredet und unsere Erfahrungen. Hat sie gesagt, dich brauche ich, du bist in der Kirche und die gehört da dazu, die ist da wichtig. Und dann haben wir den Hospizverein gegründet.
Und wie waren dann Ihre ersten Erlebnisse so aktiv in der Sterbebegleitung?
Also das war die Zeit in der das sozusagen pionierhaft war, das Ganze. Es waren vor allem Frauen, das ist sehr wichtig. Die Hospizbewegung ist nach wie vor weiblich, kann man sagen. Und es waren Frauen, die da mutig vorangegangen sind. Wir haben jetzt wunderbare Räumlichkeiten und Örtlichkeiten. Damals gab es da noch gar nichts. Man hat sich sozusagen im Wohnzimmer versammelt und das ad hoc gemacht. Aber die waren von einem unheimlichen Optimismus getragen, dass wir da was machen müssen. Und das und diese Menschen gibt es zum Teil heute noch. Also das finde ich faszinierend. Die treffen sich auch noch. Und als die hier zu uns zu Besuch gekommen sind und die neuen Räumlichkeiten angeschaut haben, fand ich eine Erfahrung wunderbar, die auch unsere Koordinatoren, unsere hauptamtlichen Kräfte, die unsere Ehrenamtlichen begleiten, fasziniert hat. Sie waren von derselben Idee erfüllt und getragen und haben begeistert erzählt von ihren ersten Erfahrungen. Und eine Aussage war mir ganz wichtig. Sie haben gesagt, ihre Arbeit damals hat ihnen unheimlich geholfen, mit ihren eigenen Angehörigen, als sie da Erfahrungen gemacht haben im Sterben, dass sie da so sich so sicher gefühlt haben, damit umzugehen. Also sie haben selber sich, waren dankbar gegenüber dieser Zeit, in der sie eigentlich unendlich viel gegeben haben.
Ja, und haben Sie selber auch die Erfahrung für sich gemacht, dass die Begleitung von Sterbenden sowas ist, was man in den eigenen Lebensbereich mit reinnehmen kann oder was einen selbst verändert?
Also ich mache an einer Geschichte fest. Als ich berufstätig noch war und ich war relativ engagiert in meinem Beruf, in der Kirche zu arbeiten, war mir wichtig. Und aber ich hätte das, was ich ehrenamtlich da draufgelegt habe, nie hauptberuflich machen können. Mhm. Ich fand es faszinierend, wenn ich nach der Arbeit zu einer Schwerstkranken gegangen bin. Ich denke jetzt an eine ganz spezielle Person, eine unserer Ehrenamtlichen, die selber sich gewünscht hat, dass ich sie begleite, dann war das wie runterfahren und mit dem Boden in Berührung kommen, mit dem wirklichen Leben. Und es ist eigentlich fast diese Stunde nach der Arbeit im Gespräch, in der Beziehung mit einem, der nahe am Tod steht, war für mich eine Erdung meines Lebens. Mhm. Und eigentlich fast refreshing sozusagen. Ja. Ich war komischerweise, obwohl ich schon müde war vorher von der Arbeit des Tages, war ich wieder fit und nach einer Stunde eigentlich, wenn ich dann wirklich heimgekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, das war jetzt gut. Ja. Und es war was Wesentliches. Mhm. Das Alltägliche ist demgegenüber eine Oberfläche des Lebens. Und von daher ist der größte, sozusagen die größte Dankbarkeit gegenüber der Begleitung ist, dass man näher am wirklichen Leben ist. Und das ist ja eine Idee der Hospizbewegung, den Tagen mehr Leben zu geben. Mhm. Und gerade die an der Stelle, die spüren, dass das Leben zu Ende geht, die wissen am deutlichsten, was Leben ist. Ja. Diese Margret, so hieß die Frau, die hat mich auch damals natürlich bewusst ausgewählt, weil ich Theologe bin und sie war auch sehr religiös. Und die wollte natürlich von mir haben, dass ich ihr sage, wie es jetzt weitergeht oder so etwas, was sie gedacht hat, könnte ja sein. Und da habe ich gesagt, Margret, ich kann dir nur sagen, woran ich glaube, worauf ich hoffe, was mir wichtig ist in dem Leben, aber du bist da näher dran. Mhm. Und ich habe keine Antwort gegeben auf ihre Frage, wie es wird, sondern ich habe ihr nur von meiner Vorstellung erzählt und habe ihr das sozusagen, und das war eine wunderbare Erfahrung. Und was ganz schön war, das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, diese Begleitung, zuerst in der eigenen Wohnung, war sie in palliativer, ambulanter Begleitung. Dann war sie bei ihrer Tochter gewohnt, im Haus mit. Und ganz am Schluss hat sie entschieden, ich gehe zum Sterben in die Palliativstation. Okay. Und sie hatte wahnsinnige Angst davor, dass sie ersticken wird, weil ihre Krankheit hat so etwas nahegelegt. Mhm. Und die Ärztin, die Palliativmedizin, hat ihr versprochen, ich sorge dafür, dass du nicht erstickst. Mhm. Und diese Zusage, der hat sie vertraut. Und dann hat sie, das war wirklich eine wunderbare Erfahrung, ihrer Tochter und mir, wir sind beide, sie mit ihrer Familie, ich mit meiner Frau, in Urlaub gefahren. Und sie hat gesagt, ist gut, ich möchte, dass ihr in Urlaub fahrt, ich gehe in die Palliativstation. Mhm. Und ich habe mich bei ihr verabschiedet. Wir haben uns gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn gegeben. Und zwei Tage später, ich war da auf einer Insel in Mallorca und hat mich eine ehrenamtlich angerufen und hat gesagt, Margret ist verstorben. Sie hatte sozusagen, sie hatte sich da vorbereitet und es ist so geworden, wie sie es gewünscht hat. Und da geht es dann gar nicht mehr darum, ob jetzt da unbedingt jemand dabei ist, ob man irgendwas macht, sondern das war eine wunderbare Beziehungsgeschichte, sage ich mal so. Und Margret hat von daher, wie jeder, den wir ehrenamtlich in einem Sterben begleiten, hat dann einen Platz in unserem Herzen. Und da wir nicht selber ganz nahe Angehörige sind, ist es auch gut möglich, da sozusagen nicht darunter zu leiden, sondern es als Bereicherung zu erfahren.
Ja, ja. Ja, also viele denken ja, oder ich denke es ehrlich gesagt auch, dass die Arbeit im Hospizverein auch sehr bedrückend sein kann. Und auch wenn ich jedem erzählt habe, heute gehe ich ins Hospizverein, jeder erstmal so bisschen so geschluckt, ehrlich gesagt. Aber wie ist denn das, wenn man wirklich eigentlich fast tagtäglich mit dem Thema Trauern und Sterben zu tun hat? Also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es in irgendeiner Form auch erfüllend sein kann, auch was Sie uns jetzt gerade schon erzählt haben. Aber wie ist denn das einfach für Sie?
Also es hat natürlich beides. Also es hat auch den Anteil, also wenn ich beschreibe, worin unsere Aufgabe besteht, wir sind ja eigentlich unterstützend tätig. Das heißt, wir versuchen ein Stück uns einzufühlen, ein Stück mitzugehen und damit auch ein bisschen mitzutragen. Dieser Teil ist auch belastend. Vor allem, wenn derjenige darunter leidet, dann nehmen wir Anteil am Leid des anderen. Und das kann auch schwer sein. Und gleichzeitig ist ja unsere Motivation, dass es ihm trotz allem gut geht. Das heißt, dass wir irgendwie menschlich und auch bisweilen auch körperlich in Berührung bleiben. Das heißt, dass wir meinetwegen wirklich Hand halten. Und wenn man dann merkt, dass ein schwerstkranker Sterbender dann leichter atmet, dass man wahrnimmt, ohne dass das irgendwie ausgedrückt wird, dass es ihm besser geht damit, dann ist es gleichzeitig wieder etwas Positives. Also natürlich ist das unterschiedlich, wie man berührt wird und je nachdem muss man auch an seiner Verarbeitung arbeiten und dafür arbeiten wir mit Supervision, mit Koordinatorinnen, die hauptberuflich professionell da qualifiziert sind, wenn jemand sozusagen sich übernimmt oder sich zu viel abverlangt, dann, dass wir da Unterstützung bekommen an der Stelle und es entlastet dann auch wieder. Also das ist wichtig, dass man da eine Balance hinbekommt. Aber zunächst mal ist ehrenamtliche Arbeit hier unentgeltlich. Das heißt, sie sagen immer, eigentlich bekommen sie mehr, als sie geben. Und das ist etwas, was einen auch verändert, was einen beeinflusst. Und man muss nur die Grenzen wahren. Die gehen auch bis in die Familie natürlich hinein. Also meine Frau hat umsonst mitgetragen und bekommt nichts dafür. Also ich werde erfüllt davon, mich bereichert das in meinem Leben. Und das ist sozusagen, da ist jeder anders. Mhm. Und es gibt Ehrenamtliche, die arbeiten bis 85 Jahre ehrenamtlich. Also ich denke da an den Helmut zum Beispiel. Ich finde es faszinierend, er hat angefangen, Nächte durchzuwachen neben dem Beruf. Und hat da unheimlich viele Menschen beraten in der Patientenverfügung, Begleitung, Vorbereitung, Prophylaxe sozusagen für diesen Punkt. Und der macht das jetzt noch und zwar mit Liebe und Leidenschaft. Mhm. Also
Sie haben ja schon gesagt, dass die Ehrenamtlichen dann auch eine Supervision in Anspruch nehmen können, wenn es zum Beispiel für sie psychisch herausfordernd wird und ähnliches. Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, Sie haben hier um die 100 Ehrenamtliche, die in dem Hospizverein arbeiten und die können sich dann quasi melden, wenn sie sagen, ich brauche jetzt wieder Unterstützung.
Genau.
Und diese Ehrenamtlichen, die werden ja eingesetzt, Sie haben es vorhin schon ein bisschen beschrieben, auf der Palliativstation, die werden in Pflegeheimen mit eingesetzt.
Ja.
Kann ich jetzt auch als Angehörige in so einer Situation, wo ich sage, es ist jetzt zu belastend für mich, das zu begleiten, kann ich mich bei Ihnen melden?
Ja, das wäre unser Wunsch eigentlich. Ja. Daran arbeiten wir, weil es ist ja immer so etwas, dass sich Angehörige oft überfordert fühlen und überfordert werden. Aber zum Teil, jetzt gerade Menschen auf dem Land, wir sind hier auch in einer ländlichen Umgebung, sich dann schämen zu sagen, ich brauche Hilfe oder so etwas. Das ist eigentlich momentan eine ziemliche Herausforderung. Wir haben im spezialisierten Bereich, also bei wirklich in den palliativmedizinischer Unterstützung sterben sind, da haben wir gute Netzwerke, dass man da hinzugezogen wird, auch von den Fachkräften, die in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung auf der Palliativstation, die wissen genau, also es geht um die Vermittlung. Ja. Wie kommt man dazu, dass auch das, was die Anteilnahme, die menschliche Anteilnahme, ist ja nichts Professionelles sozusagen, ist was ganz Natürliches. Dass die auch Raum und Platz kriegen, dafür müssen wir richtig kämpfen, dass das passiert.
Ja.
Und das ist eine unserer Hauptaufgaben. Also sag ich mal, die spezialisiert Kranken, die haben eine hohe Betreuungsquote und das ganz normale Sterben, da menschlich Anteil zu nehmen, das kommt eigentlich, finde ich, zu kurz, das übersehen wir. Und das sehen wir für uns, gerade für unsere Aufgabe als ganz wichtig an.
Und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, ne? Genau. Stichwort Pflegenotstand oder Pflegekrise.
Genau. Man kann auch, wenn jemand, und das sind wir Menschen zunehmend vollkommen hilflos, weil wir keine Erfahrungen mehr machen mit dem Sterben. Und wenn dann ein Mensch röchelt, dann ist das ein ganz natürlicher Vorgang, der sozusagen der letzten Phase. Und damit sind wir Menschen schon vollkommen überfordert. Und eigentlich plötzlich brauchen die, die eigentlich begleiten, mehr Hilfe wie der Sterbende.
Ja.
Also das sind schöne Erfahrungen. Und das ist etwas Gutes, dass wir wieder lernen können, damit umzugehen. Und für uns gibt's da eigentlich relativ einfache Dinge. Wir sagen, wir sind einfach da und gehen ein Stück mit, halten mit aus und vermitteln ein Gefühl, es ist gut so, wie es ist.
Ja, Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass viele Menschen einfach mit dem Thema Tod, Trauern, Sterbende begleiten einfach überfordert sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Sie haben ja gesagt, dass der Hospizverein genau für diese Menschen da ist und dass die sich auch gerne hier melden können. Aber haben Sie vielleicht noch weitere Tipps, was Leute machen können, wenn ein Bekannter oder ein Familienangehöriger bald sterben wird?
Also zunächst mal zu dem Angebot, bezüglich Trauer zum Beispiel, dass Menschen vielleicht, wenn sie zu spät anfangen, über das Sterben nachzudenken oder überrascht werden vom Versterben eines Angehörigen, wie auch immer, dass man da einen bunten Mix braucht an Möglichkeiten. Also unser Trauerbereich besteht aus der direkten sozusagen Notfallhilfe durch ein Gesprächsangebot. Es gibt immer Leute, die dann ganz spontan und plötzlich Einzelgespräch einfordern von Ehrenamtlichen, die auch eine zusätzliche Trauerbegleitungsausbildung haben. Es gibt dann feste Gruppen, die über einen längeren Zeitraum sich regelmäßig treffen und da ihre Trauer bewältigen. Oder es gibt ein Trauercafé, ein ganz offener Treff, wo man einmal im Monat am Montag hingehen kann und wegbleiben kann und so. Und Ehrenamtliche, also ganz unterschiedliche Formen sind da wichtig an der Stelle. Und Tipps, wie man sich darauf vorbereiten kann. Also mein wichtigster Punkt ist an der Stelle nicht aufhören, wenn es eng wird. Also das heißt, dabei bleiben, dranbleiben, auch wenn jemand in die Klinik kommt oder sowas. Da sind uns die Afrikaner heute noch voraus. Die bleiben bei ihren Angehörigen, die bringen ihnen zu essen oder so etwas. Also das übersetzt auf unsere Zeit heißt nicht das Abgeben, die Zuständigkeit an fremde Fachkräfte, sagen wir, obwohl die in ihrer Sache natürlich wichtig sind, sondern menschlich mitgehen. Das ist das Wichtigste und das kann man lernen und üben, lebenslang, mit allen Erfahrungen, die man macht. Ich habe meine Ersterfahrungen erzählt mit dem Motorradfahrer oder sowas oder mein Großvater. Das waren für mich Auslöser, dass ich bei der Wahrnehmung nicht stehen bleibe, sondern überlege, was ist dann der nächste Schritt an der Stelle. Und das machen auch Menschen. Sie nehmen es bloß nicht wahr, dass sie es schon machen. Und sie brauchen Zuspruch und Zutrauen. Und dieses Trauen möchten wir verstärken, indem man zum Beispiel vorher darüber ins Gespräch kommt. Mhm. Also unser Bereich Beratung, Patientenverfügung ist genauso eine Prophylaxemaßnahme, unterstützende Maßnahme, wo man herkommt, hier zu uns ins Haus und 2 Stunden von einem Ehrenamtlichen über die medizinischen, rechtlichen und so weiter Fragen miteinander spricht. Und wenn dann, wir laden die Angehörige dazu ein und mehr als es ein Notar sich Zeit nehmen kann, ist man 2 Stunden im Gespräch, nach einem festen, guten Formular arbeitet man die wesentlichen Fragen ab. Und letztlich ist das ja auch ein, sag ich mal, spiritueller Moment, dass man nämlich diese letzten Fragen, warum lebe ich, was wird danach oder so, dass man die sich sozusagen prophylaktisch mal stellt, was mir wichtig ist. Und da gibt es durchaus gute Möglichkeiten. Also wenn man zum Beispiel wissen will, was einem an seinem eigenen Leben wichtig, wertvoll, sage ich mal in Anführungszeichen, heilig ist, dann kann man das auch ausprobieren. Also ein Bild dafür, wenn man zum Beispiel mal 5 Minuten nachdenkt, was war in meinem Lebensgeschichte bisher an Hoch- und Tiefpunkten meines Lebens da. Und an diesen Punkten, wo ich besonderes Glück erfahren habe, Hochzeit, Geburt eines Kindes oder ein Krankheitsmoment oder ein Verlust eines Menschen, an den Stellen, wenn man da in der Lebenslinie hinschaut, da kriegt man die Punkte, was einem wichtig ist. Und dann wird es plötzlich ganz einfach. Und dann sollte man, und das raten wir auch, sich das mal eine Viertelstunde in 15 Zeilen aufschreiben.
Sie haben jetzt ja mehrfach schon in verschiedenen Aspekten das Thema des Glaubens angesprochen. Ja. Sie sind selber Theologe und Sie haben auch viele Menschen gesehen, die sich auf den Tod vorbereiten. Ja, sterben Gläubige anders als Atheisten?
Also diese Unterscheidung Gläubige und Atheisten ist in der Realität mir noch nicht begegnet. Ja. Also eigentlich macht es aus unserer Perspektive immer wahrzunehmen, was ist das für ein Mensch. Dann ist er auch in Bezug auf das, was ihm wertvoll wichtig ist oder heilig ist, ist das meistens eine, sag ich mal, Patchwork-Spiritualität, die von der Lebensgeschichte abhängt. Also woran man glaubt, worauf man hofft, hat natürlich einige Grundimpulse, ist man Christ oder Muslim, aber auch selbst dann, wenn die sich begegnen auf einer menschlichen Ebene, kommen die sich überraschend nahe eigentlich an der Stelle. Und das, was als Realität wahrzunehmen ist, macht sich nicht am Parteibuch oder an der Konfession fest, sondern an dem, was im Kontext des Lebens da geworden ist daraus. Und das sich anzumahnen, dass man das durch Ankreuzen von katholisch-evangelisch feststellen kann, das ist nicht die Realität, jedenfalls in unserer Wahrnehmung. Mhm. Das heißt, an der Stelle geht es darum, einfach zu fragen den Menschen, was möchtest du, auch dass wir da tun sollen. Und in einer Begleitung habe ich gefragt, soll ich den Pfarrer fragen, dass er kommen soll? Hat er gesagt, vielleicht nicht schlecht.
Ja.
Und da ist eine Geschichte draus geworden an der Stelle. Also es geht eher so rum und wir antworten nicht auf Atheist oder Christ, sondern wer bist du? Mhm. was willst du, dass wir dir diesbezüglich auch tun? Mhm. Und manche dieser Bedürfnisse kann man erfüllen und da verschwimmen die Grenzen. Und uns ist sogar wichtig, auch dem Menschen, der vielleicht bewusst sagt, ich bin nicht, glaube nicht an ein höheres Wesen, ihm zu vermitteln, dass sein, das Göttliche in ihm ist, also in ihm selbst ist, dass er einzigartiger Mensch ist, einmalig und wie ein Fingerabdruck einzigartig und dass ihm das einen Wert vermittelt, dem wir zu dienen haben. Das ist vielleicht das Wichtigste an der Stelle und viele Menschen, die nicht aktiv religiös sind, werten sich da zum Teil selbst ab und ihnen das zuzusprechen, dass es gerade Menschen, die schwach sind, die am Ende sozusagen sind, das zuzusagen, ist ein, glaube ich, großer Trost.
Ja. Wie ist denn Ihre Zusammenarbeit beispielsweise mit den Kirchen oder Vertreterinnen und Vertretern von anderen Religionsgemeinschaften?
Also ich selbst als Theologe verstehe sozusagen unsere Gemeinschaft von Hospizbegleitern als eine Art von Kirche,
ja,
in Anführungszeichen. Und das hab ich noch nie offiziell gesagt, aber weil das wäre ein bisschen, würde ja Ihnen was aufdrücken. Aber wir sind natürlich, wir glauben, dass alle religiösen Gemeinschaften an der Stelle wertvoll und wichtig sind. Und von daher haben wir zum Beispiel die Charta für die Schwerstkrankensterbenden, zur Behandlung Schwerstkrankensterbenden in Deutschland, wirklich bewusst auch mit allen Religionsvertretern hier in unserem konkreten Region, mit der jüdischen Gemeinde, mit den Muslimen sozusagen auch zeichenhaft unterschrieben. Mhm. Also das ist was Wichtiges. Meiner eigenen Kirche würde ich wünschen, dass wir an der Stelle noch einen seelsorgerlichen, größeren Schwerpunkt setzen, als er natürlich schon immer hat.
Ja.
Weil ich glaube, dass man dem Leben mehr dient, wenn man an der Stelle mehr investiert.
Ja. Ja, vielen Dank. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Und wir haben jetzt noch eine Frage, die wir all unseren Gästen am Ende stellen. Und zwar wäre das die Frage, wie sieht für Sie ganz persönlich der Himmel aus?
Also ich habe da ein Bild. Und das ist eine Zusage, die ich glaube, im Korintherbrief steht, wo gesagt wird, also es wird eine Verwandlung geben. Und ich finde das Bild von der Verwandlung auch gewandmäßig sozusagen ganz schön. Und das Zweite ist die Hoffnung, dass das, was im Leben alles relativ ist, dort richtig wird. Also das, was wir uns erträumen im Leben und nicht in Erfüllung geht, an Beziehungen, am Gelingen, dass das dort passiert. Wo auch immer, wir wissen es nicht.
Ja, Herr Göller, wir danken ganz herzlich für dieses sehr tiefgründige, auch sehr persönliche Gespräch und für Ihre weitere Arbeit hier im Hospizverein wünsche ich Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, und Lilly, du hast mich ja am Anfang gefragt, ob ich schon mal nachgeschaut habe, wie alt ich werde und irgendwie war mir das nicht ganz so geheuer. Ich glaube aber, dass die Beschäftigung mit dem Thema Endlichkeit des Lebens in diesem Podcast und vor allem heute auch das Gespräch mit dem Herrn Göller ja mir doch irgendwie immer mehr das Gefühl vermitteln, dass das Sterben auch etwas sein kann, das eben nicht nur Trauer bringt, sondern dass es da auch um das Leben geht und um Beziehung geht und dass man mit guter Begleitung ja das Sterben als etwas erleben kann, das so ein Leben gut vollendet.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt tatsächlich nach dem Gespräch ist es gar nicht, glaube ich, das Alter, worauf es ankommt, wie alt man wird, sondern mir ist die Metapher so ein bisschen mit der Lebenslinie im Gedächtnis geblieben, dass man sich ja an diesen Hochpunkten festhalten muss. Und manchmal gibt es mehr Hochpunkte im Leben und manchmal weniger, aber es kommt ja nicht aufs Alter drauf an. Nur wenn ich jetzt 96 wäre, heißt ja nicht, dass ich mehr Hochpunkte habe als ein 80-Jähriger. Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Und ich glaube, das war wirklich eine sehr interessante Folge heute für uns.
Ja, glaube ich auch. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch weiter informieren möchtet über die Arbeit des Hospizvereins oder ihr vielleicht sogar selbst Angehörige seid, die Hilfe benötigen, dann schaut auf die Homepage des Hospizvereins Bamberg oder bei euren lokalen Hospizvereinen. Wir haben die Homepage des Bamberger Hospizvereins in unseren Shownotes verlinkt.
Der Hospizverein hier in Bamberg finanziert sich übrigens ausschließlich aus Spenden. Also gerne könnt ihr dem Verein eine Spende zukommen lassen oder dem Verein was Gutes tun. Die Informationen dazu findet ihr natürlich ebenfalls in den Shownotes.
Wir freuen uns sehr, wenn euch diese Folge heute gefallen hat. Hört gerne in unsere anderen Folgen rein, zum Beispiel zum Thema trauernde Kinder und Jugendliche. Und damit ihr keine Folge verpasst, unbedingt den Podcast abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und wünschen euch bis dahin alles Gute. Eure Claudia
und eure Lilly.